von dem, was wir heute Morgen schon so gehört haben, auch in den Liedern und was du da gesagt hast, dass Peter, dass du dich mit der Bergpredigt auseinandersetzt, damit setze ich mich auch schon seit einer geraumen Zeit auseinander und das ist heute mein Thema. Ich denke, das ist so ein Auftakt zu einer Predigtreihe vielleicht, wo ich über die Bergpredigt sprechen möchte. Das ist ja so eine zentrale Verkündigung Jesu, die wir im Matthäusevangelium lesen und auch in Teilen dann, nicht so zusammenhängend, aber in Teilen dann auch im Lukasevangelium. Und die Bergpredigt wird so als das Grundgesetz im Königreich Gottes bezeichnet. Das Grundgesetz, das fundamentale Gesetz, wo aber, ich sag mal, aus meiner Sicht nicht Rechte und Pflichten festgelegt sind, sondern wo der Herr uns sagt, wie das Reich Gottes aussieht und wie die Menschen, die in diesem Reich sind, geprägt sind, wie sie sich verhalten, in welcher Beziehung sie zum Nächsten stehen und zu ihrem Gott und welche Konsequenzen das hat. Und darüber möchte ich sprechen. Ich bin darauf gekommen, Heike und ich, wir waren vor einiger Zeit in einer anderen Gemeinde und da hat der Bruder, der da gepredigt hat, über die Bergpredigt gesprochen. Und das hat mich dann sehr angesprochen. Und da habe ich gesagt, ja, das ist gut, das ist grundlegend. Und ich möchte darüber heute sprechen. Ja? Wir hatten gerade in der Einleitung schon gehört, der Herr, wir bereiten uns so Ankunft, Adventzeit, wir denken an die Geburt Jesu, an sein Kommen. Und ich habe gerade gesagt, im Lukas-Evangelium steht, dass gesagt wurde, Friede sei den Menschen. Er bringt Frieden. Ja? Und wir haben gerade gesungen, dass er unser König ist. Jesus, du bist König in unserer Mitte. Wir feiern ihn ja nicht nur als den Friedensstifter, sondern wir verehren ihn als König. Das hat ja was zu bedeuten. Ne? Wenn er König ist und wir sind sein Volk, dann begegnen wir ihm in einer entsprechenden Haltung. Dann haben wir eine besondere Sicht auf ihn. Dann hören wir, was er zu sagen hat. Das ist maßgeblich. Dann sind wir sein Volk, Gottes Volk. Er baut sein Reich. Er ist ja nicht nur gekommen, um Frieden zu bringen. Nicht nur gekommen, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben. Um das wegzunehmen, was wir nicht selbst wegnehmen können, was uns aber von Gott in Ewigkeit trennen würde, nämlich die Sünde, die an uns haftet, wo wir gar nichts für können. Da sind wir hineingeboren, sagt uns die Bibel. Das können wir nicht loswerden. Können wir nicht aus eigener Kraft. Aber er ist gekommen, um es wegzunehmen am Kreuz von Golgatha. Er ist gekommen, um unsere Strafe zu tragen, in den Tod zu gehen. Aber wie wunderbar, er war so heilig, so gerecht. Keine Sünde war an ihm zu finden, so sagt uns das Wort Gottes das, dass der Tod ihn nicht treffen konnte. Er hatte den Sold der Sünde nicht zu tragen. Das Wort Gottes sagt uns, der Sold, also der Lohn der Sünde, das, was hinten dran kommt, die Konsequenz, ist der Tod, ewig getrennt sein von Gott. In diesem Stand war Jesus nicht. Jesus war heilig. Der Tod konnte ihn nicht halten. Und so wie er es angekündigt hatte in seiner Zeit auf Erden, ich werde diesen Tempel abreißen. Das haben die Leute nicht verstanden. Aber nach 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Ich werde euch kein anderes Zeichen geben als das des Jona, der 3 Tage gefangen war in der Finsternis des Wals, mittendrin im Bauch. Kein anderes Zeichen. Und dann kam Jona wieder raus ans Leben. Ja. Jesus ist auferstanden. Und die Verheißung ist, wer an ihn glaubt, der soll ewig leben. Der wird mit Jesus auferstehen. Unser physisches Leben geht zu Ende. Aber wir haben alle Menschen eine Ewigkeitsperspektive. Nur die Frage ist, wo und wie? Und er ist gekommen, um sein Volk zu sammeln, zu verkündigen und zu aufzufordern, glaubt an mich, folgt mir nach, lasst euch eure Sünden vergeben, lasst euch mit Frieden mit Gott beschenken, sagt ja, folgt mir nach, werdet meine Kinder, glaubt an mich, an das, was ich sage, dann werde ich euch die Türen auftun und mit ewigem Leben beschenken. Das ist das, was er wollte. Er ist der König in diesem Reich. Dieses Königreich will er aufrichten. Und wenn wir dann so im Matthäus-Evangelium hören und lesen, ne, wie das so geschehen ist, direkt ganz nahe am Anfang lesen wir davon, dass Johannes der Täufer aufgetreten ist, der dann Jesus taufte. Und Johannes der Täufer sagte schon, tut Buße! Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und dann begegnete ihm Jesus. Und er sagte, ich bin nicht würdig, dir die Schuhe zu binden. Bin ich nicht. Aber Jesus ließ sich von ihm taufen. Und der Geist Gottes kam auf ihn. Und er ging in die Wüste und wurde gestärkt und widerstand der Versuchung durch den Teufel. Und dann ist recht bald danach geschildert, wie er auftrat und seine Jünger sammelte und Wunder tat. Und das sprach sich herum. Und die Menschenmengen folgten ihm und wollten hören von ihm. Was hast du zu sagen, Jesus? Und dann kommen wir an diese Stelle, wo er ganz früh, zu Beginn seines Dienstes, schon die Grundlagen legte und vom Königreich der Himmel redete und wie es da aussehen würde, die Bergpredigt. Im Matthäus-Evangelium steht, dass er auf einen Berg ging. Kein Berg, ne? Ich verstehe unter Berg, ja, Kleinwalsertal, 2000 Meter. Aber das war, denke ich, so eine Kuppe, so eine Anhöhe. Und rundherum sammelten sich die Menschenmengen und ganz nah bei ihm waren die Jünger. Und die setzten sich, und da steht da eingangs der Bergpredigt, und er sprach zu ihnen. Aber wenn er die Bergpredigt, als er die dann beendet hat, drei Kapitel weiter, da steht dann, und die Menschenmenge entsetzte sich über das, was er lehrte. Denn er lehrte mit Vollmacht. Mit Vollmacht. Nicht so wie die Pharisäer. Steht da auch. Ja, was für ein Unterschied. Die religiösen Führer, die redeten und redeten und verlangten und forderten. Aber da war keine Substanz. Die Menschen nahmen ihn das nicht ab. Aber dieser Jesus, da merkte man, der weiß, wovon er spricht, der hat eine Botschaft, die kommt aus seinem Herzen, die ist voll des Lebens, da ist Kraft drin. Das hat man ihm angespürt, abgespürt. Und nicht nur das, er tat ja auch die Zeichen und Wunder, die dazu passten. Sie entsetzten sich. Boah, da ist einer, der hat Autorität. Der hat was zu sagen, dieser einfache Tischler. Halleluja. Und über diese Bergpredigt möchte ich mal sprechen. Johannes sagte, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und Jesus übernahm diesen Satz von Johannes. Das lesen wir in Matthäus 4, Vers 17. Vor der Bergpredigt trat er auf und sagte genau das, tut Buße, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Fehlte nur noch, dass er gesagt hätte, schaut mich an, ich bin der König. Ich baue mein Reich. Ja, jetzt ist es noch nicht sichtbar, aber es wird kommen, es wird sich entwickeln, es wird zunehmend immer größer werden. Menschen werden hineinfinden, Menschen werden gerettet werden. Mich erkennen als ihren Erlöser. Halleluja. Tut Buße, sagte er. Zwei Worte. Das ist die Eintrittskarte. Das ist die Eintrittskarte. Du wirst nicht ins Reich Gottes kommen, wenn du nicht vor Gott umkehren willst. Buße tun heißt umkehren, sich besinnen und erkennen, Mann, ich gehe meinen eigenen Lebensweg. Ich frage nicht nach Gott. Ich frage nicht nach Sünde. Ich frage nicht, welche Bedeutung hat denn mein Leben? Woher kommt denn mein Leben? Wohin geht es denn? Wie sieht das denn aus mit der Ewigkeit, mit dem, was nach dem Leben ist? Wie sieht das aus? Habe ich wirklich mal Rechenschaft vor Gott abzulegen? Hat er mir mein Leben gegeben? All diese Fragen, die interessieren mich vielleicht gar nicht. Und Buße tun heißt, sich zu besinnen und darüber nachzudenken und zu erkennen, Herr, du bist heilig, wie wir das heute Morgen gesungen haben. Heilig. Gott schenke uns die Gnade, dass wir erkennen, was es heißt, dass er heilig ist. Ganz anders. Heilig heißt abgesondert sein. Anders als wir. Er ist vollkommen rein. Ja, in seiner Gegenwart, das sagt uns das Alte Testament, kann keiner bestehen. Die Menschen, die ihn sehen würden, würden auf der Stelle sterben. Das passt nicht zusammen. So weit weg sind wir von ihm. Und er sagt, erkenne das. Gott ist heilig. Und eines Tages wirst du vor ihm Rechenschaft ablegen. Sein Name ist Jehova. Das heißt, ich bin, der ich bin. Ich bin, der das Leben gibt. Ich habe letztens einen Zeitungsartikel gelesen, einen wissenschaftlichen, wo es darüber ging, gibt es irgendwo noch Leben und so. Ne? Und wie ist das Leben entstanden? Evolution wird ja immer erzählt. Aber da war ganz klar, das war kein Christ, der hat aber ganz klar geschrieben, wir wissen nur noch nicht, wie das mit diesem Leben zustande gekommen ist. Wo fängt das Leben an? Wo fängt tote Materie an zu leben? Wie kommt das da rein? Und überhaupt, das fand ich ganz interessant, stand da drin, wir wissen nicht mal, was Leben ist. Ich habe zu mir gesagt, ich kann ihn dir vorstellen. Er heißt Jesus. Gott ist Leben. Ich sage, in diesem ganzen weiten Universum gibt es kein Leben. Gott hat sich die Erde ausgesucht. Ja, meine Sicht. Tut Buße, das ist die Eintrittskarte. Wenn du das noch nie getan hast, sage ich dir, ich bedränge dich, denke darüber nach, wie stehst du zu deinem Gott? Hast du schon mal wirklich gesagt, Herr, ich bin ein Sünder, wenn ich mein Leben anschaue, ja, es geht nie alles und wenn ich sehe, angesichts dessen, was deine Forderungen sind, wie man leben sollte, weiß ich, ich habe versagt, ich kann das nicht 100%, dann bist du an einer guten Stelle. Die führt nämlich dazu, dass du sagst, ich brauche Vergebung. Ich kann, wenn ich vor dir Rechenschaft ablegen muss, nicht bestehen. Und der Tag wird kommen. Und deswegen bitte ich dich jetzt schon um deine Gnade. Und dann sagt der Herr, Halleluja, ich schenke dir Gnade. Glaube daran, dass ich für dich, für deine Sünden am Kreuz gestorben bin. Dass ich deine Sündenstrafe getragen habe. Glaub es einfach. Nimm es an. Lass mich Herr in deinem Leben sein. Und dann werde ich einziehen in dein Herz. Und du wirst mich mehr und mehr erkennen. Und ich werde dein Leben heilen. Ich werde dich aus dem Sumpf herausholen. Ich werde deinem Leben Qualität geben. Das sind alles die Verheißungen, die der Herr uns schenkt. Ich sage, ich habe das erlebt. Ja? Ich habe das erlebt, dass Gott mich aus der Tiefe herausgeholt hat. Halleluja. Halleluja. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Und er versammelte da die Jünger und die Menschen hörten ihm zu. Und dann sprach er über das Königreich, über die Bergpredigt. Und wenn ihr das mal durchlest im Ganzen, ja, dann erkennt ihr, vielleicht hast du das auch so erkannt, es geht nicht darum, welchen Stellenwert habe ich jetzt, ich, sondern es geht darum, in welcher Beziehung stehe ich zu Gott. Wie wirkt sich das aus, dass er mein Gott ist? Kann ich mich in dieser Gegenwart verändern? Kann ich ihn anbeten? Kann ich beten? Kann ich an meinen Nächsten denken? Kann ich die Dinge tun, die Gott mir aufträgt zu tun? Kann ich das? Gleich werde ich über die Seligpreisung sprechen. Gepaart mit dieser Verheißung, wer in dieses Reich hineinkommt, der wird Veränderung erleben und er wird tiefes Glück finden, tiefen Frieden finden. Glück und Frieden von dauernder Qualität. Die Menschen haschen so viel nach Glück und Frieden. Ja, nehme ich mich selber gar nicht raus. So, ich möchte gern das, ich möchte das erleben und das und das. Und dann ist es für den Moment schön und es ist toll. Aber es vergeht. Aber wenn du in die Beziehung zum Herrn findest, dann wird Glück und Frieden eine ganz andere Qualität haben. Glückselig sind dann die Menschen. Und in diesem Ganzen geht es um unsere Herzen. Es geht nicht darum, irgendwelche Gesetze zu erfüllen, sondern es geht darum, so wie wir das vorhin gesungen haben, Gott von Herzen zu begegnen, aus dem Innersten unserer Persönlichkeit, ihn zu erkennen und daraus, aus dem, was wir erkennen, von ihm empfangen, handeln zu können, seinen Weg gehen zu können. Immer in der Gewissheit, dass Gnade da ist und Erbarmen, dass er mir hilft. Ich habe in dem Ganzen, wenn ich das lese, eigentlich das höchste Gebot immer gesehen. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das ist das grundsätzliche Gebot, auch unter dem, was in der Bergpredigt steht. Und du kannst diese Bergpredigt so ein bisschen gliedern. Da sind zuerst die Seligpreisungen, habe ich gerade gesagt, ne, wo Gott so sagt, wie seine Nachfolger leben sollen, dass es was mit Demut und Gehorsam zu tun hat. Dass es erstmal gar nicht so verständlich ist, aber dass dadurch eben Menschen sich verändern und echtes Glück und Frieden finden. Und letztendlich so verändert werden, dass sie für die Welt, so wie Jesus das sagt, Salz und Licht sein können. Dann gibt es einen zweiten Teil, ab Matthäus 5, Vers 17 bis 48, wo Jesus so für seine Zuhörer das Alte Testament aufgreift. Ich sage jetzt Altes Testament, ist nicht der richtige Begriff, den alten Bund, da nimmt er Bezug drauf. Und da gab es die Gesetze, 10 Gebote und noch andere Gesetze. Und er greift das auf und sagt, welchen Stellenwert das hat in seinem neuen Reich. Ja, er sagt 7-mal, euch ist gesagt, so und so und so. Und dann sagt er aber, ich aber sage euch. Und er haut im Grunde noch etwas vom Anspruch drauf. Es muss vollkommen sein, sagt er. Ich glaube, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, genau. Jesus sagt, Matthäus 5, Vers 48, ihr sollt so vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Hallo, das schreckt mich ab. Ja, wer kann dann so vollkommen sein wie Gott im Himmel? Wer kann das denn? Aber das sagt Jesus, dass er letztendlich, ich führe euch dahin. Und das ist ein Anspruch. Aber gleichzeitig sagt er auch, ihr könnt es nicht. Und deswegen werde ich das Gesetz erfüllen für euch. Ich werde es erfüllen für euch. Und das ist wie ein Schirm über euch. Ihr könnt gehen, ihr könnt wachsen, ihr könnt in dieses Reich hineinkommen. Und alles das, was das Gesetz fordert, habe ich erfüllt. Ihr seid unter meinem Segen. Alles das. Das sagt Jesus auch. Und dann kommt ein Teil, wo es um das Geben, Beten und Fasten geht. Das war allgegenwärtig. Das war das, wie sich halt ein Gläubiger, das ist so das zentrale Verhalten eines Gläubigen in seiner Beziehung zu Gott. Ja, er kann beten, er kann fasten und er kann geben. Aber das soll alles in Bezug auf Gott geschehen. Und das hatte sich sehr verändert. Ja? Jesus spricht darüber, dass es so mehr den Charakterzug angenommen hat, dass man sich damit darstellt. Viele Pharisäer taten das um damit zu prahlen, guck mal, wie toll religiös ich bin, wie super ich drauf bin. Und er sagt, darum geht es nicht. Es geht darum, sich notfalls zurückzuziehen und sich für den Herrn im Himmel dann hinzugeben und zu beten und zu fasten und im Verborgenen zu geben. Und der letzte Teil, da werden so Regeln aufgestellt, wo Jesus grundsätzlich fordert, dass wir auf Gott vertrauen, dass wir in diesem Vertrauen ihn auch bitten, dass wir unseren Nächsten nicht verurteilen, dass wir auf seine Worte hören, ihm folgen und den Willen des Vaters tun. Und warum? Damit wir durch das enge Tor, durch die enge Pforte zum Leben eingehen können. Das alles ist in diesen 2,5 Kapiteln drin. Ich habe noch ein paar Minuten. Ich fange jetzt an. Das entspannt mich jetzt. Ich muss nicht heute alles abschließen, weil ich habe gesagt, das ist eine Predigtreihe. Wenn ich jetzt hier den Cut mache, ist also mir überlassen. Ich kann da ja nächstes Mal wieder anfangen. Aber ich möchte ein, zwei von diesen Seligpreisungen noch aufgreifen. Und zwar die erste Glückseligpreisung. Oder vielleicht erstmal der Begriff. Selig, glückselig. Da steht das griechische Wort Makarios. Das heißt, jemand ist zu beglückwünschen oder glücklich zu preisen. Und es bedeutet, dass man einen Zustand vollkommenen Glücks und innerer Zufriedenheit gefunden hat. Eine Zufriedenheit, die in der Abhängigkeit und in der Geborgenheit zu Gott oder von Gott gründet. Man hat ihn gefunden. Und darin, in dieser Beziehung zu Gott, wurzelt dieses Glück, diese tiefe Zufriedenheit. Im Alttestamentlichen ist das vergleichbare Wort aus dem Hebräischen Aschre oder so ähnlich. Und das meint, das betrifft den, der von Gott gesegnet ist und in seine Gemeinschaft aufgenommen ist. Also Glückseligkeit hat immer einen Gottesbezug. Es meint nicht dieses weltliche Glück, das wir ja auch kennen. Ne? Es gründet immer in Gott. Und das spricht Jesus hier an. Ja, und ich habe da so zwei Bibelstellen aus dem Lukas 14, eine, wo er mit Pharisäern spricht und die sitzen da oder liegen zu Tisch und dann steht da einfach nur, und jemand war bei ihm bei Tisch. Das stelle ich mir so vor. Ne? Die liegen da und essen alle und unterhalten sich. Und dann sagt er zu seinem Nachbarn, der mit ihm ist, glückselig ist, wer das Brot im Reich Gottes isst. Finde ich so toll. Das sollte ich auch mal machen, wenn ich mal mit Leuten irgendwie was essen gehe und dann sage, glückselig, wenn du die Pizza im Reich Gottes essen kannst. Ja, also, aber da, um die Umstände geht es ja nicht. Ne? Er sagt hier, glückselig ist, wer zum Reich Gottes gehört und da lebt. Und dann eine andere Stelle kurz vorher, in Lukas 11, 28, da redet Jesus auch mit Pharisäern, da geht es um Dämonenaustreibung und hin und her und er hat eine Zuschauermenge und dann ist dann eine Frau aus der Menge, die ruft dann, glückselig ist die, die dich getragen hat und dich geboren hat, oder so ähnlich. Ne? Und dann antwortet er, nein, vielmehr sind die glückselig, die, das muss ich jetzt mal aufschlagen. Er aber sprach, glückselig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Bewahren hat immer was mit unserem Herzen zu tun. Ja, wir lesen eine Bibelstelle von Maria, die was hörte, eine Weissagung zu Jesus, als er noch ganz klein sah. Und da steht, sie nahm es sich zu Herzen und bewahrte es. Bewahren hat was mit Annehmen. Ich nehme es in mein Herz auf. Ja, ich höre das. Und die Leute, die Menschen, die solch einen Zugang zum Wort Gottes haben, die, sagt Jesus, sind glückselig. Finden dieses Glück und diesen inneren Frieden. Und dann verbindet Jesus seine Seligpreisungen mit Verheißungen, mit Geist, mit göttlichen Verheißungen. Also, wenn man die mal so liest, diese Glückseligpaaren, dann findet man das erstmal ganz schön merkwürdig, weil es passt überhaupt nicht in das, was wir als an Leben kennen. Glückselig sind die Leidtragen. Holla, kennst du das Leben nicht? Das passt doch wohl nicht zusammen. Ne? Oder eine andere Übersetzung heißt die Trauern. Glückselig sind die Trauern. Ja, weiß ich nicht. Das ist die zweite. Glückselig sind die, die geistlich arm sind. Wenn ich das erstmal ja ein bisschen minder bemittelt, ein bisschen einfach strukturiert, okay, der nimmt vielleicht nicht alles so wahr, könnte ich mich vielleicht noch zu finden. Ne? So, oder glückselig sind die Sanftmütigen. Ja, ich weiß nicht, ich habe schon immer mal erlebt, dass ich mit Ellenbogen auch ganz gut durchkomme. Manchmal ist es sogar nötig in der Welt. Glückselig sind die Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit. Ja, weiß ich nicht. Barmherzigkeit, die reinen Herzens sind. Ist doch mal schön, mal richtig die Sau rauszulassen. Muss man ja auch nicht alles, lass doch mal fünfe gerade sein, viere gerade sein oder nee, wie heißt das, fünfe? Ja, gerade sein, genau. Und glückselig sind die Friedensstifter. Ja, okay, gut. Die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Weiß nicht, ist eigentlich auch nicht erstrebenswert, ne? Ja. Aber er knüpft da Verheißung dran. Ihnen gehört das Himmelreich. Sie werden getröstet werden. Sie werden die Erde besitzen. Sie werden satt werden, innerlich satt werden. Kein Durst und kein Hunger mehr. Sie werden Barmherzigkeit erlangen. Sie werden Gott schauen. Sie werden Gottes Kinder heißen, sagt Jesus. Ihnen wird das Himmelreich gehören. Also wenn wir das so diesen Anfang schon sehen, dann sehen wir, er redet nicht aus einer weltlichen Perspektive. Er redet nicht wie der König eines irdischen Reiches. Er redet aus der Sicht des Königreiches Gottes. Und er redet auch nicht nur für das Diesseitige. Diese Dinge, wenn du in das Reich Gottes kommst, die werden in deinem Leben jetzt schon greifen. Das wird sich entwickeln. Ja? Aber Jesus schaut in die Ewigkeit. Das, was hier ist, ist begrenzt. Die Ewigkeit ist ohne Ende. Und da schaut er hin. Da schaut er hin. Wenn du da reinkommst, wirst du das alles ernten. Das ist der Lohn derer, die ihm nachfolgen, die ihn ernst nehmen. Und die erste Seligpreisung ist dann, glückselig sind, die geistlich arm sind. Da steht das griechische Wort Phtochos oder so ähnlich. Das heißt, jemand ist hilflos. Jemand benötigt Hilfe, um aus der Armut herauszukommen. Und dann sagt er, denen gehört das Himmelreich. Nee, stopp. Doch, denen gehört das Himmelreich. Und was heißt das jetzt, geistlich arm? Geistlich arm aus der Sicht Jesu sind diejenigen, die sich in ihrer Beziehung zu Gott bewusst sind, dass sie ihm nicht aus eigener Kraft oder eigenem Tun gerecht werden können. Was ich schon so habe anklingen lassen, wenn jemand erkennt, ich kann das nicht aus eigener Kraft. Gott, ich muss letztendlich vor dir kapitulieren, angesichts meiner Sünde. Gestehe ich ein, ich bin mit dem Verständnis, was ich habe und wie ich dir gegenüberstehe, ganz schnell am Ende. Da bin ich arm. Und ich brauche es, dass du mich reich machst, dass du mich zum Leben bringst, dass du mich beschenkst. Die Pharisäer, die haben sich als geistlich reich angesehen. Die haben Gesetze nach bestem Wissen und in großer Kraft versucht zu erfüllen. Haben alles Mögliche noch an zusätzlichen Gesetzen geschaffen. 613 Gesetze gab es in der Tora. 613. Und den sonstigen Schriften, was sie so noch hatten. Und die versuchten danach zu leben. Und je mehr da einer drauf war, Das wird ja auch von Paulus gesagt, ne? Früher der Saulus. Der war voll in dieser Schiene. Aber das ist so lebenstötend. Aber wenn da jemand in dieser Schiene drin war und das gut händelte, dann war der stolz und sagte, ich bin vor Gott gerecht. Vielleicht hat er es nicht gesagt oder gedacht, aus eigener Kraft. Ich erfülle die Anforderungen des Gesetzes. Das ist meine Pflicht und ich tue das. Gott kann mich nicht verdammen. Jesus sagt, sehe dich nicht als reich an, sondern erkenne, dass du geistlich arm bist, dass du Hilfe brauchst. Jemand, der dich aus deiner Not herausholt. Und dann sagt er, und der ist glückselig. Ja, wir lesen das schon im Alten Testament, Psalm 34, 19, 51, 19. Ein zerschlagenes und zerbrochenes Herz liebt Gott. Jemand, der kapituliert, am Boden ist, vor ihm. Vor ihm. Und da gibt es dieses Gleichnis von dem Pharisäer und dem Zöllner. Ja, erzählt Jesus. Da kommt ein Pharisäer zum Altar und ein Zöllner. Zöllner stand halt für die Sündhaftigkeit. Das waren die Letzten in der Gesellschaft. Und der Pharisäer und boah Gott, ich bin dir so dankbar, dass ich jeden Tag hier bete und faste und was ich alles tue. Und ich bin so gerecht vor dir und ich danke dir dafür, dass ich nicht so bin wie der da, wie dieser Zöllner. Puh, womöglich hat er noch drauf gespuckt. Das steht da nicht, ne? Das ist ja auch ein Gleichnis, was Jesus erzählte. Und dann beschreibt er den Zöllner, der, ich lese es mal, aber der Zöllner stand etwas entfernt. Er stand in Abstand. Ich kann nicht in die Gegenwart Gottes treten. Ich bin mir meiner Sünde so bewusst. Aber der Zöllner stand etwas entfernt, wollte auch die Augen nicht zum Himmel aufheben, sondern schlug an seine Brust und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist für mich ein wunderbares Bild. So für das, was Jesus meint, geistlich arm zu werden. Zu sagen, ich bin, wie ich bin. Ich bin nicht perfekt. Ich bin ein Sünder. Und diese Haltung dahinter wirklich zu erkennen, habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr so von eurer Sünde so beeindruckt seid, dass ihr euch nicht in die Gegenwart Gottes traut? Dass ihr Probleme habt, Gott anzubeten? Dass ihr Probleme habt, eure Herzensaugen aufzuheben, weil dieser Makel der Sünde über euch ist? Ich habe das selbst, als Christ habe ich das erlebt. In einem Moment, wo ich gefallen bin, und nach meinem Dafürhalten so tief gefallen bin, auch wenn ich weiß, jede Sünde ist vor Gott gleich. Jede Sünde hat denselben Lohn, den Tod. Aber ich bin so gefallen und das fand ich so verwerflich. Und ich bin zum Gottesdienst und ich mochte nicht aufschauen. Ich bin hingegangen, ja. Aber das war so eine innere, ich habe mich so sündig gefühlt. Ja, bis ich dann mit jemandem gebetet habe und der hat mir den Frieden Gottes zugesprochen und seine Vergebung. Das brauchte ich in diesem Moment auch. Ja, so ist das. Und daran muss ich denken, wenn ich das hier lese. Der Zöllner, der ganz beeindruckt ist von seiner Sünde. Und Jesus sagt, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ja. Zu dieser geistlichen Armut gehört aber auch, sich abhängig zu machen. Also nicht nur zu wissen, ich brauche die Erlösung des Herrn, sondern auch zu wissen, er ist es, der mich führt im Leben. Er ist es, der weisen Rat hat. Er ist es, dessen Wille geschehe. Jesus hat uns so gelehrt zu beten, dein Wille geschehe. Und wenn wir Jesu Leben ansehen, dann sehen wir, dass er das vorgelebt hat. Er hat sich in dieser Hinsicht geistlich arm gemacht. Er hat das getan, was er vom Vater empfangen hat. Das lesen wir in Johannes 4, Vers 34. Meine Speise ist es, sagt er zu den Jüngern, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Davon lebe ich. Das ist mein Lebensinhalt. Und selbst in der Nacht, als er gefangen genommen wurde, im Garten Gethsemane, kämpfte er diesen Todeskampf in größter Furcht vor dem, was vor ihm lag. Und er hat nicht gekniffen. Er hat gesagt, Herr, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, irgendwie, ja, finde ich toll. Mach aber dein Wille geschehe. Das hat Jesus getan. Und so ist er uns in dieser Hinsicht da zum Vorbild geworden. Also geistlich arm sein heißt auch, sich abhängig machen von dem, was Gott sagt. Und seinen Willen zu suchen und ihm zu vertrauen. Johannes sagte, er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. So, und damit ende ich diese Predigt und ich danke euch für eure Geduld. Ja, Vater, und ich danke dir, dass du uns begegnest jeden Tag und dass du unsere Herzen veränderst, dass du uns deinen Geist gibst und dass du das, was du sagst, Jesus, in deinem Wort, Herr, dass du das in unseren Herzen möglich machst, Herr. Ich gestehe dir, ich kann nichts von dem, was du forderst und sagst, aus eigener Kraft tun. Ich brauche es, Herr, dass du diese Sachen erfüllst. Ich brauche es, Herr, dass du mir in Gnade begegnest, mich immer wieder aufrichtest und mich immer wieder auf den Weg bringst. Und ich danke dir dafür, dass du es tust. Amen.